Zuhören. Der Podcast der jungen Wirtschaft Vorarlberg.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen neuen Folge von Zuhören. Wieder direkt aus Dubai. Ich, René Jauck, darf unseren heutigen Interviewpartner ganz herzlich begrüßen. Ich spreche heute mit Richard Bandera. Herr Bandera ist Wirtschaftsdelegierter am Außenwirtschaftscenter Abu Dhabi der österreichischen Wirtschaftskammer. Richard, erzähl uns doch mal kurz von deiner Seite, wer du bist, was du genau machst und wo du geschäftlich tätig bist.
Ja, hallo und schöne Grüße an die junge Wirtschaft Vorarlberg. Ich bin seit 1992 in der Wirtschaftskammer Österreich, also schon fast 30 Jahre im Dienste der österreichischen Exportwirtschaft unterwegs, war auf fast allen Kontinenten der Welt eingesetzt, habe meine Karriere in Venezuela begonnen, war dann in Südkorea, in Südeuropa mit Italien und der Türkei und habe jetzt die Möglichkeit bekommen, seit 7 Jahren die Geschicke der österreichischen Wirtschaft in der arabischen Welt zu leiten mit meinem Standort in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Zuerst einmal, Richard, möchte ich etwas auf deine Geschichte und dich persönlich eingehen. Was hast du ursprünglich mal gelernt?
Also ich bin von meiner Ausbildung Außenhändler, habe beim Professor Moser auf der Wirtschaftsuniversität Wien studiert.
Wie kommt man dann zu einer beruflichen Aufgabe wie diese heute?
Nachdem ich schon als Kind im Alter von 4 Jahren nach Südamerika ausgewandert bin und Spanisch meine zweite quasi Muttersprache geworden ist, war immer klar, in einem Beruf tätig sein zu wollen, wo man mehrere Sprachen braucht. Insgesamt bin ich jetzt, glaube ich, bei Sprache Nummer 8, die ich lernen durfte. Und in 3 oder 4 Sprachen, wo ich auch aktiv arbeiten konnte. Und da gibt es nicht wahnsinnig viele Berufe, außer man ist vielleicht Dolmetscher bei der Europäischen Union, wo man tatsächlich das sprachliche Interesse mit einem beruflichen Interesse und einer internationalen Karriere verbinden kann.
Jetzt ist es ja so, du warst schon in vielen Ländern tätig. Wieso bist du gerade nach Abu Dhabi gezogen?
Als Wirtschaftsdelegierter hat man teilweise die Möglichkeit zu sagen, was man machen möchte. Also die Frage in unserer Ausbildung war, welche Länder würden dich interessieren? Und meine Antwort damals war, jedes Land der Welt, außer Osteuropa. Das war nicht so sehr auf meiner Wunschliste. Dass ich dann doch 7 Jahre in der Türkei und in Ankara gearbeitet habe, war dann eigentlich mehr eine Fügung des Schicksals, um als jemals jüngster Wirtschaftsdelegierter der Welt in einem Land arbeiten zu können und in sehr, sehr jungen Jahren schon die Verantwortung für ein Büro übertragen zu bekommen, lag halt daran, weil ich bereit war, nach Ankara zu gehen und niemand das machen wollte. Aber mit der Zeit beginnt man sich dann für diese Region zu interessieren. Mich hat auch interessiert die Verbindung der Türkei als Brückenland zwischen Europa und Asien, aber dann vor allem auch als Brückenland hinunter in die arabische Welt. Und dann hat sich auch aufgedrängt dieser für mich noch weißen Fleck auf der Landkarte meiner Erfahrungen füllen zu können, nämlich diesen Schritt in die arabische Welt mit Abu Dhabi zu wagen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich hierher gezogen bin.
Jetzt bist du ja bereits seit 7 Jahren in Abu Dhabi tätig. Wo siehst du denn dich selber in 5 Jahren?
Nachdem ich jetzt gerade ein Jahr verlängern durfte, weil die Expo von 2020 auf 2021 verschoben wurde, also ich 8 Jahre in Abu Dhabi bleiben darf, wird es zunächst einmal nach Österreich gehen und dann wird man sehen, was für eine spannende Aufgabe die Wirtschaftskammer Österreich für mich vorgesehen hat und speziell die Außenwirtschaft Austria. Und das kann sich alles zwischen 1 bis 4 Jahren erstrecken, um dann wieder in einen nächsten spannenden Beruf zu gehen. Also wiederum natürlich Wirtschaftsdelegierter, weil das ist unsere Aufgabe. Wir sind mit diesem Virus, wenn man so will, geimpft, nämlich immer im Ausland eigentlich leben zu wollen. Und daher wird die nächste Aufgabe natürlich wieder sein, Außenwirtschaftscenter irgendwo außerhalb Österreichs, vielleicht diesmal weniger weit weg, vielleicht im europäischen Umfeld, also da ungefähr sehe ich meine nächste Karriere weitergehen.
Danke mal für die persönlichen Ausführungen. Jetzt ein paar Fragen zur aktuellen Situation und den UAE. Was unterscheidet deiner Meinung nach Abu Dhabi von Dubai?
Abu Dhabi ist eines der 7 Emirate. Man glaubt, Dubai ist die Hauptstadt der sieben Emirate, ist es aber nicht. Es ist nur das zweitgrößte Emirat, das allerdings, wenn man so will, den Red Bull-Effekt nützt, nämlich unheimlich gut im Marketing zu sein und damit wahnsinnig viel Interesse auf sich zu ziehen. Aber die Wirtschaftsleistung wird hauptsächlich in Abu Dhabi erbracht, aufgrund der noch immer sehr starken Öl- und Gasindustrie und der nachgelagerten Schwerindustrien, in die investiert wurde. 40% des Bruttosozialprodukts von Abu Dhabi kommt weiterhin aus Öl und Gas, bei Dubai sind es nur mehr 5%. Und Dubai ist finanziell von Abu Dhabi abhängig. Es ist aber auch abhängig vom internationalen Tourismus, vom Messewesen, vom Handel, weil Dubai eine Handelsdrehscheibe ist und daher natürlich auch von einem offenen Markt. Aus dem Grund ist Dubai seit Juli vergangenen Jahres, eigentlich, wenn man so will, mitten in der Pandemie, dennoch als Markt aufgegangen. Es gab keinen Lockdown mehr, es gab keine Beschränkungen mehr, es gibt zwar Eintrittstests, bevor man in den Flieger steigt und nach Dubai fliegt, aber danach ist es eigentlich eine freie und offene Volkswirtschaft, wo jeder seinen internationalen Geschäften nachgehen kann. Im Gegensatz zu Abu Dhabi, die haben sich relativ abgeschottet in der Pandemie. Und damit, wenn man hier sich umschaut, wir sitzen jetzt gerade im Madinat Zayed, einem sehr bekannten Hotel in Dubai, dann ist hier eigentlich Business as usual.
Jetzt ist es ja so, vor wenigen Tagen war Nationals Day. Du hast vorhin gesagt, es gibt insgesamt sieben Emirate. Jetzt würde uns natürlich interessieren, diese UAE. Gibt es da wirtschaftliche Unterschiede zwischen diesen Emiraten und worauf sollten junge Gründer achten, wenn sie sich dazu entschließen, hier ein Unternehmen zu gründen?
Das sind natürlich jetzt viele Fragen in einer. Beginnend mit den 50 Jahren muss ich sagen, wir haben jetzt richtigerweise feiern die VAE gerade ihr 50-jähriges Bestehen. Es ist kein altes Land. Dennoch ist es sehr, sehr eng verflochten mit Österreich, weil schon vor 50 Jahren kam der damalige Bundeskanzler Kreisky 7-mal in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Gründer der VAE, Sheikh Zayed, war 5-mal in Österreich. Wir hatten so damals eine extrem enge Beziehung zwischen beiden Ländern. Nur 5 Jahre nach Gründung der VAE wurde bereits das erste Außenwirtschaftscenter begründet. Das heißt, die wirtschaftspolitischen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind 45 Jahre alt. Und genau das feiern wir auch in diesem Jahr 2021. Wir haben dazu auch eine Sonderpublikation aufgelegt, ein sogenanntes Jubilee Book, wo wir genau diese Themen, diese Zusammenarbeit, diese wirtschaftspolitischen Beziehungen besprechen und vor allem auch sprechen über die Beiträge der österreichischen Wirtschaft in diesen Emiraten. Ein Dubai, wie es heute aussieht, würde nicht so aussehen ohne österreichische Unternehmen. Weil beispielsweise der Dubai Creek, dieser Flussarm unter Anführungszeichen, ist eigentlich nur eine Bucht, eine langgestreckte, war früher versumpft und war nicht befahrbar. Und eine österreichische Firma Ast aus der Steiermark hat diesen Dubai Creek ausgebaggert. Das nennt man Dredging, hat die Seitenwände stabilisiert, damit überhaupt einmal ein Ufer entstehen kann, das bebaut werden kann. Und hat auch den ersten Schiffsanleger in Abu Dhabi gebaut. Das heißt, heute, dass der heutige Hafen von Abu Dhabi, wenn man so will, hat österreichische Wurzeln. Leider gibt es diese Firma Ast nicht mehr, aber die Erinnerungen sind geblieben und in der Publikation gibt es auch erste Fotos von damals. Die österreichischen Ingenieure waren damals sehr eng verflochten, auch mit den Herrschern, sind dort ein- und ausgegangen. Und die Ast ist eigentlich deshalb verschwunden, weil der Chef der damaligen Ast nicht die nötige Unterstützung von der Mutterfirma aus Österreich bekommen hat und beschlossen hat, er geht zu einem Mitbewerber und hat das gesamte Geschäft mitgenommen und die österreichische Firma ist damit zugrunde gegangen. Also begonnen hat alles mit Top-Beziehungen zum damaligen Herrscher und das hat eigentlich dieses Unternehmen so groß werden lassen. Jetzt zum Unterschied der einzelnen Emirate. Abu Dhabi ist natürlich von der Größe das größte Emirat, hat die zwei größten Städte, Abu Dhabi Hauptstadt und Al Ain als zweitgrößte Stadt, wo übrigens ein fantastisches österreichisches Niedrigenergiemuseum steht, das Sheikh Zayed Desert Learning Center, sehr zu empfehlen. Es wurde komplett mit österreichischer Technologie gebaut und ausgestattet, mit solarer Kühlung ausgestattet, ist also absolut sehenswert, wenn jemand einmal etwas im Thema erneuerbare Energie und Umwelttechnologie sehen will, dass hier ein absolutes Novum ist. auch die höchste Auszeichnung bekommen hat in puncto Nachhaltigkeit. Das nennt sich Estidama, auf Arabisch Nachhaltigkeit. Und das Gebäude hat 7 Perlen. Das ist der höchste Standard, der möglich ist. Und wir stecken als Österreicher da mittendrin. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache. Dann gibt es die kleineren Emirate, die sind teilweise als Wohnemirat sehr gut geeignet, wie Sharjah, weil es sehr günstig ist, dort zu leben. Und das ist die Bettenstadt von Dubai. Sehr viele Leute pendeln praktisch vom Norden Dubais aus Sharjah nach Dubai herein, erzeugen damit regelmäßig Verkehrsstaus. Gott sei Dank gibt es mittlerweile die Metro, die auch hinunterführt in die Jebel Ali Free Zone. Es ist der größte Freihafen des Landes, beherbergt ungefähr 8000 Unternehmen und war im Prinzip die geniale Erfindung des Sheikh Rashid, des damaligen Premierministers der VAE, der gemeinsam mit dem Sheikh Zayed das Land aus der Taufe gehoben hat. Und diesem Sheikh Rashid war es einfach zuwider, dass man einen lokalen Sponsor braucht, um ein Unternehmen gründen zu dürfen. Das war so die Geschäftsidee von Abu Dhabi, um den Emiratis Arbeitsplätze zu sichern. Das heißt, wenn ich mich eine Firma gründen wollte in Abu Dhabi, musste ich einen lokalen Sheikh haben oder einen lokalen Sponsor, der 51% des Unternehmens auf dem Papier bekommt. Und Sheikh Rashid hat erkannt, er hat kein Öl und Gas, ihm muss irgendwas ganz Geniales einfallen. Und dann hat er sich eben dieses Thema der Free Zones ausgedacht und hat damit ermöglicht, in abgegrenzten Bereichen der Stadt, dass man als Ausländer ein 100% eigenes Unternehmen betreiben kann. Das Unternehmen kann zwar jetzt kein direktes Geschäft am Festland machen, kann also keine Waren verkaufen, aber es kann von dort in der gesamten Golfregion tätig sein. Und ich glaube, das war diese geniale Idee und das ist auch der Grund, warum dieser Jebel Ali Freeport so groß geworden ist, weil sehr viele Unternehmen nützen diesen Hafen als Hub für das internationale Geschäft.
Das ist ja richtig spannend und offensichtlich gibt es viele Wahlmöglichkeiten bei 7 Emiraten, wo man sich am Ende dann niederlässt. Jetzt haben wir viel über das Bauen gesprochen, viel über Logistik, viel über ganz UAE. Das war vor 30, 40 Jahren. Jeder denkt immer ans Bauen, an Kräne und an Construction. Welche Wirtschaftssektoren wachsen denn im Moment am meisten? Und in welchen Beziehungen ist es derzeit mit Österreich besonders stark vernetzt? Das einzelne Emirat.
Natürlich ist der Bausektor hierzulande weiterhin ein sehr wichtiges Element, weil die Sheikhs, die Herrscherfamilien, besitzen einfach das Land und haben Verfügungsgewalt darüber. Das heißt, die können entscheiden, wer bekommt Land zugewiesen für welche Projekte. Und das ist neben dem Rohstoff Öl und Gas natürlich eine wichtige Ressource, um Geschäfte machen zu können. Wenn das Land ausgeht, wird es künstlich im Meer aufgeschüttet. Es gibt ja 300 Inseln vor Dubai, The World genannt, und damit hat man künstliches Land geschaffen mit Meereszugang. Dubai hat keine sehr lange Küste oder keine sehr interessante, eingeschnittene Küste mit Buchten oder ähnliches. Es hat kaum vorgelagerte natürliche Inseln wie Abu Dhabi. Abu Dhabi ist wunderschön mit Mangroven bewachsen, ist spannend für den Wassersportler, für den Motorbootfahrer. Das hat Dubai nicht. Das heißt, Dubai hat dann einfach begonnen, künstliche Inseln zu schaffen, um einfach wertvolles Land zu generieren. Beispielsweise eben die Palmen. Davon ist jetzt eine nahezu zur Gänze ausgebaut, mit Villen bestanden, mit Hotels bebaut worden. Und damit hat man sehr, sehr wertvolle Immobilien geschaffen, die vom internationalen Investor gekauft oder gemietet werden. Und das lockt natürlich Geschäft an aus aller Welt. Es ist damit zu einem wirklichen Hub geworden für internationales Kapital, speziell wenn man sich anschaut, Investoren, die früher in Hongkong oder in Singapur Geld geparkt oder investiert haben, haben beschlossen, das auch in die Vereinigten Arabischen Emirate zu transferieren, weil ich hier einfach steuerfrei leben kann. Es fragt auch keiner, wo kommt das Geld her. Das heißt, teilweise wurde es im Geldkoffer eingeflogen, investiert in eine Immobilie, nach ein paar Jahren wieder verkauft, dann gab es einen Title Deed, eine Verkaufsurkunde, damit habe ich einen Nachweis erbracht, wo das Geld herkommt und damit konnte ich es dann legal gewaschen wieder in Europa, den USA oder wo auch immer weiter investieren. Ja. Und das ist einfach ein Geschäftsmodell. Macau macht ja nichts anderes mit dem chinesischen Schwarzgeld, nur halt über Spielhöllen. Die gibt es hier nicht aus religiösen Gründen. Es war mal eine Idee, zum Beispiel in Burj Al Arab, wenn man ganz oben im Burj Al Arab steht, dann gibt es dort einen riesigen Raum, der ausschaut wie wenn dort lauter einarmige Banditen stehen müssten, und dafür war es auch konzipiert. Nur irgendwann hat dann der Herrscher von Abu Dhabi gemerkt, was Dubai da so plant. Burj Al Arab steht auf einer Insel, sprich unter Anführungszeichen offshore, ist nicht am Festland Dubais, und damit konnte man das sozusagen aus Scharia-Sicht begründen. Man macht Geschäfte, aber es ist nicht am eigenen Land, sondern einer künstlich geschaffenen Insel. Abu Dhabi hat das nicht gefallen, haben das abgedreht und haben Abu Dubai halt auf andere Art und Weise unter die Arme gegriffen und einen Milliardenkredit zur Verfügung gestellt, den die Dubai nie zurückzahlen wird können. Damit aber auch in der völligen Abhängigkeit von Abu Dhabi verharren werden über die nächsten Jahrzehnte.
Jetzt haben wir viel gehört. Nun stellt sich meine nächste Frage. Wenn ein junger Gründer in die Emirate kommt, wann ist der Zeitpunkt, wenn er sich an das Außenwirtschaftscenter oder an dich wenden sollte?
Also idealerweise, bevor man den Vertrag unterschrieben hat mit irgendeinem dubiosen Investor, der einem das Blaue vom Himmel verspricht und in Wirklichkeit eigentlich nur Notariatsgebühren abzocken möchte und vorgibt, dass man dafür $10,000 zahlen muss. Weil diese Fälle haben wir immer wieder. Investoren, die plötzlich österreichische Unternehmen, das kann jetzt vom KMU bis zum Großunternehmen sein, ansprechen und versprechen, dass sie mehrere Hunderttausende bis mehrere Millionen Euro investieren möchten und man das österreichische Unternehmen als ganz besonders geeignet identifiziert hat und dem vorgaukelt, dass man jetzt auf die Art zu einer Megaskalierung beitragen kann. Wir kriegen leider diese Informationen oftmals erst sehr spät. Meistens schon bevor der österreichische Unternehmer im Flieger sitzt und dann erst draufkommt, dass doch irgendwas komisch ist, warum der Scheik als Scheik unterschreibt, obwohl normalerweise die niemals zutage treten, sondern immer nur über Mittler, dazwischen geschalteten Mittlern tätig werden. Oder warum jetzt ein Qatari eine Gründung einer Firma in einer Free Zone in den Vereinigten Arabischen Emiraten möchte und nicht in seinem eigenen Land, um mit dem Österreicher gemeinsam ein Unternehmen zu betreiben. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, wird man merken, das kann nur Fischi sein und das ist unlogisch. Ja? Und wenn wir davon hören, dann können wir uns diese Sachen sehr schön anschauen und kommen, also ich würde sagen, zu 95% drauf, dass das eigentlich Fake ist. Ja? Also das ist ein Punkt, wo ich empfehlen würde, auf jeden Fall mit uns Kontakt aufzunehmen. Der andere Punkt ist ganz einfach, gute Beratung vorher erspart nachher viel Kopfschmerzen, weil zum Beispiel mit einem Emirati gemeinsam ein Unternehmen onshore zu gründen, wo er auf dem Papier 51% der Firma hat, ist eine Sache. Ihn aber wieder loszuwerden, wenn man sagt, er bringt eigentlich das Unternehmen nicht voran oder kostet nur Geld oder hat noch nie einen Netzwerkkontakt hergegeben, den er angeblich hat, und man möchte ihn loswerden, dann kommt man drauf, dass so ein gemeinsames Unternehmen mit einem Emirati wie eine katholische Ehe ist, die man nicht scheiden kann. Ja. Und auch da empfiehlt es sich vorher, Rechtsberatung einzuholen und sich anzuschauen, brauche ich überhaupt ein Onshore-Unternehmen, was ist mein Geschäftsmodell oder gibt es nicht vielleicht wesentlich einfachere Methoden mit Hilfe eines guten Anwalts und einer Servicefirma, die diesen Sponsor ersetzt, die aber nicht emotional an dem Unternehmen hängt. Also wenn ich diesen Vertrag beenden will, dann kann man das ganz normal beenden und es wird jetzt kein Drama geben. Ja? Dazu muss man aber rechtzeitig mit uns sprechen. Also da können wir durchaus helfen. Eine andere Sache, die wir immer wieder sehen, ein Unternehmen gegründet ist wahnsinnig schnell. Es geht innerhalb von ein paar Tagen. Ein Bankkonto zu bekommen kann sehr, sehr mühsam sein oder gar nicht gelingen. Und da sind schon viele gescheitert, weil nämlich die hiesigen Banken ganz genau schauen, wer ist der Investor, was ist der Geschäftszweck des Unternehmens und wozu braucht der überhaupt ein Unternehmen in den Emiraten. Das Land stand ja lange Zeit auf einer Liste der Steuersünder unter Anführungszeichen, also so wie Panama und ähnliche Länder, und speziell die Europäische Union, aber auch Amerika, macht Druck auf die VAE, dass sie transparenter sein müssen. Das heißt, Firmen in Free Zones, wo der Eigentümer nicht bekannt ist, also dieser Ultimate Beneficiary Owner nicht herausgegeben wird, all das wird von der Zentralbank der VAE nicht mehr toleriert. Es muss die Economic Substance des Unternehmens nachgewiesen werden, also praktisch der Geschäftszweck regelmäßig jetzt nachgewiesen werden auf einer jährlichen Berichtsbasis. Und diese ESR, also die Economic Substance Regulation, ist ein absolutes Schlüsselthema. Und wenn ich nicht beweisen kann, also weder durch meinen Geschäftszweck und den Businessplan, was ich als Unternehmen eigentlich tue und warum ich jetzt hier sitze und warum ich ein Konto brauche, über das ich Geld transferiere, dann wird eine Kontoeröffnung sehr, sehr schwer werden mittlerweile. Also das muss man sich ganz genau überlegen. Ein Handelsunternehmen, das jetzt hier tatsächlich ins Land Waren importiert und vertreibt, die haben auch keine Probleme. Ja. Aber wenn ich jetzt eigentlich von meinem Geschäftsmodell ein österreichisches Unternehmen bin, das mit Österreich verdient und in Österreich produziert, dann stellt man sich natürlich die Frage, warum brauchst du dann eine Free Zone Company in Dubai? Ja, und wozu braucht die ein Konto? Und wenn es dazu dient, steuerschonende Modelle aufzuziehen, dann spielen die VAE nicht mehr so mit wie in der Vergangenheit.
Ja, das hört sich etwas anders an als die Werbung, die die ganzen Influencer derzeit immer machen mit kommt nach Dubai und hier ist es besser und hier hat man mehr Spaß und keine Steuern etc. pp. Also es bleibt spannend.
Vielleicht darf ich gleich bei den Influencern einhaken, weil das war natürlich eine helle und eine dunkle Seite des Landes. Die helle Seite, die Influencer waren wichtig, um der Welt zu zeigen, dass es in Dubai eigentlich ein Leben nach Covid gibt oder ein Leben trotz oder während Covid. Und man hat es eigentlich sehr bewusst genützt, diese Einflussmöglichkeit und den Ruf dieser Influencer und dieser enormen breiten Audience, sowohl in den UK als auch in Deutschland oder Österreich, das Land wieder hochzufahren. Das heißt, es hat sofort einen Schub bekommen an Interessenten, jetzt hier in die Wärme und auch die emotionale Wärme vielleicht zu kommen, die wir vielleicht ein bisschen noch verloren haben durch Covid, weil es ist doch eine enorme Distanz in Europa entstanden zwischen Leuten, zwischen Unternehmen in der Gesellschaft. Und hier hat man wieder das Gefühl, ja, ist eine gewisse Normalität. Das wurde stark genützt von Dubai, aber gleichzeitig hat man sofort begonnen, dann wiederum den Regulator zu spielen. Das heißt, die mussten sich alle unterwerfen der, ja, wenn man so will, Message Control der Sheikhs. Das heißt, ich kann hier nicht über das Land einfach so berichten und womöglich auch von Dingen sprechen, die man hier nicht verbreitet haben möchte. Es gibt ein Social Media Law, es gibt ein Kommunikationsgesetz, das unter Strafe stellt, wenn man Dinge sagt, die nicht öffentlich verlautbart wurden. Das heißt, eine starke Kontrolle. Ich kann alles sagen, was auf der WAM, also der offiziellen Medienwebsite der Regierung, mitgeteilt wird und offiziell verlautbart wird. Darüber kann ich berichten, aber eigentlich sollte man das Land nicht kritisieren und eben schon gar nicht Alternative Facts, von denen ein Herr Trump immer gesprochen hat, auch tatsächlich zu besprechen beginnen. Dann ist man sehr schnell mit einem Fuß im Kriminal und das hat einige dieser Influencer auch dazu bewogen, das Land wieder zu verlassen, weil sie sich einfach nicht mit ihrer Lizenz dieser Gängelung und diesem Maulkorb unterwerfen wollten.
Dann gehen wir mal weg von den Influencern. Die Emirate präsentieren sich ja seit neuestem auch als Startup-Hub, vergleichen sich ein bisschen mit Silicon Valley, here is the new money und so weiter und so fort. Wie siehst du das denn in dieser Entwicklung die nächsten Jahre? Hat Dubai das Potenzial, ähnlich wie Silicon Valley zu sein?
Wir haben jetzt selber gerade während der Expo eine sogenannte Landing Zone Go Dubai ins Leben gerufen. Ich selber habe zu meiner Zeit in Österreich zwischen der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten 4 Jahre das Förderprogramm Go International geleitet in der Wirtschaftskammer Österreich und wir haben da über 10.000 Unternehmen gefördert und mit einer Unterstützung von 50% ihrer Ausgaben beim Markteintritt unterstützt. Go Silicon Valley war eines dieser Programme, wo über mehrere Wochen Unternehmer gecoacht wurden, um einen Markt, die USA, zu erschließen, Kapital zu finden und zu skalieren. Man muss aber sagen, Silicon Valley ist natürlich eine gewachsene Region, wo sehr viel internationales Geld hineinfließt und wirklich die klügsten Köpfe der Welt bei ihren Geschäftsideen finanziell unterstützt werden. Das heißt, es gibt eine wirkliche Startup-Kultur mit einer Bereitschaft der Investoren zum Risiko. Das heißt, ihnen ist bewusst, dieses 10x, das heißt zwar schön, die Verzehnfachung des Kapitals, bedeutet aber auch X10. Also 9 von 10 werden nichts, also nur ein Zehntel wird tatsächlich dann eines Tages skalieren und wachsen und ein Unternehmen, das auch überlebensfähig ist und nicht nur von den Förderungen leben kann, die am Anfang teilweise ja sehr großzügig verteilt werden, auch in Österreich. Die Risikobereitschaft hier ist wesentlich geringer. Das heißt, Dubai spricht zwar davon, dass sie ein Startup-Hub sind, und sie sind sicher auch interessant, weil sie einfach durch ihre, ich habe das mit Red Bull vorher verglichen, durch ihre enorme Medienmaschinerie natürlich global als einer der Focal Points der Welt sich positionieren. Auf jeder Parfümpackung muss oben stehen New York, Tokio, London, Dubai. Dann ist man wer. Also Dubai gehört da sicher dazu, was diesen Ruf anbelangt. Aber was die Startup-Szene anbelangt, sehe ich nicht so recht, dass man großes Risiko eingehen möchte, vor allem in Geschäftsideen zu investieren, die noch nicht wirklich bewiesen haben, dass sie funktionieren. Und schon gar nicht, wenn es in Technologien geht, die sie nicht verstehen. Ein Bereich, wo eher investiert wird, ist vielleicht so im Bereich Finanzdienstleistungen, weil da ist man ja hier durchaus ein bisschen affiner. Aber wenn es in Richtung Produkte geht, die noch nicht wirklich in Märkten bekannt sind, dann schaut man sich hierzulande lieber mal an, ob das Produkt im Heimatmarkt, wo es herkommt, tatsächlich gebraucht wird und erfolgreich ist, bevor man dann investiert, um es hier zu skalieren. Ja? Also dessen muss man sich bewusst sein. Es ist kein mutiger Markt für neue technische Produkte.
Ja, mit diesem Wissen, das wir nun erlangt haben von dir, wie sollte denn ein junger Gründer, wenn er ein Startup in den Emiraten aufziehen will, vorgehen? Gibt es da Ansprechpartner wie Business Angels, Mentoren, die du empfehlen kannst?
Natürlich gibt es die. Ich würde wahrscheinlich sagen, ein Dutzend. Wir haben beispielsweise zusammengearbeitet mit In5, also ein Inkubator 5. Der ist in der Nähe der Media City, ist eine dieser Free Zones, wo die Medienunternehmen der Welt von CNN abwärts angesiedelt sind. Die sind durchaus professionell. Wir haben als Coach verwendet die Step Group. Das ist hier eine regional agierende Gruppe, die sich spezialisiert hat auf Startups und eine große jährliche Konferenz zu dem Thema auch organisiert, wo sich die Startup-Szene trifft und auch natürlich regionale Investoren dann fischen und sich anhören, was die einzelnen Unternehmen in ihren Pitches zu sagen haben und dann durchaus auch Geld zu investieren bereit sind. Es gibt die Dubai Angel Investors. Da reinzukommen ist gar nicht leicht, weil das muss wirklich ein tolles Produkt sein. Mitarbeiter zum Beispiel von Roland Berger, dem großen deutschen Beratungsunternehmen, gehen hier natürlich auch auf Fischfang und suchen sich dann interessante Unternehmen heraus, die sie dann bei so speziellen Abenden dieser Dubai Angel Investors vorsingen lassen. Und wenn die sich gut präsentieren, dann kann es durchaus sein, dass da ein paar hunderttausend Euro an einem Abend winken können. Aber es muss halt wirklich was Innovatives sein. Die hunderttausendste App zum selben Thema lockt eigentlich niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, muss man ehrlicherweise sagen.
Du lebst ja nun schon seit einigen Jahren hier. Was würdest denn du sagen, sind die größten Hürden für Gründer in den Emiraten? Und auf was muss man sich hier gefasst machen, was bei uns zu Hause selbstverständlich ist?
Die Sprache ist definitiv keine Hürde, weil ohnehin alles auf Englisch läuft. Also selbst die Emiratis und andere Araber müssen Englisch sprechen, um in den Restaurants bedient zu werden, weil hier 200 Nationalitäten leben, wovon zwei Drittel nicht Arabisch können. Also das ist vielleicht das Tolle an Dubai, weil es eigentlich eine Cosmopolitan City ist, wo die Welt sich trifft. Und das ist sicher ein absoluter Standortvorteil, wenn man es hier schafft, Produkte auszutesten, dann kann man das zugleich an sehr, sehr vielen Nationalitäten austesten. Weil ich habe hier als größte ausländische Bevölkerungsgruppe Inder, als zweitgrößte Pakistanis. Die mögen sich zwar nicht, aber haben doch eine kulturelle Ähnlichkeit. Und ich habe mit einem Schlag diese zwei Länder zusammengenommen, 1,5 Milliarden Menschen. Und kann damit in einem, wenn man so will, einem kleinen Testbed, bevor ich in die Länder gehe, beispielsweise mit meiner Technologie einmal ausprobieren, wird das überhaupt von dieser Volksgruppe angenommen? Oder ist meine Zielgruppe eher Filipinos? Weil das ist auch eine der größeren, bevor dann die Engländer kommen. Und so kann ich einfach meine Produkte ein bisschen auch auf deren Bedürfnisse hintrimmen, weil obwohl sie hier in der arabischen Welt oder in Dubai leben, bleiben sie im Innersten immer noch Angehörige ihrer Länder. Aus dem ganz einfachen Grund, ich kann hier nicht in Pension gehen. Die Leute müssen normalerweise das Land verlassen, sobald die Arbeit im Alter von 60 oder 65 zu Ende ist. Außer ich gründe ein Unternehmen und sponsere mich selber und werde praktisch mein eigener Visageber. Kostet sehr viel Geld, vor allem wenn ich dann über 65 bin, dann explodieren die Versicherungskosten. Und das ist auch der Grund, warum die meisten, die nicht genug Geld verdienen, in ihre Heimatländer zurückgehen. Und damit bleiben diese Menschen immer ihren Mutterländern verbunden und werden nicht endgültig Citizens der Vereinigten Arabischen Emirate. Ich kann kein Staatsbürger dieses Landes werden. Das ist nur den Emiratis vorbehalten und einigen ganz wenigen Auserwählten, die ein sogenanntes Golden Visa bekommen. Das können jetzt zum Beispiel Inder sein, die seit 50 Jahren hier leben und das Land mit aufgebaut haben. Das können gute Ärzte sein, die das Land dringend braucht, die dann so ein 10-Jahres-Visum zum Beispiel bekommen. Es können Palästinenser sein, die nicht zurück können in ihre Heimat, weil sie vertrieben wurden und die dann in früheren Jahren die Citizenship bekommen haben und damit quasi Emiratis geworden sind. Aber man wird nie wirklich ein endgültiger Einwohner dieses Landes. Und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich hier niederlässt.
Jede Menge Ausführungen, spannende Einblicke, vor allem hinter die Kulissen, die wir sehr schätzen. Und die uns sicher weiterbringen und auch das ein oder andere Mitglied dazu bewegen wird, einen mutigen Schritt zu wagen. Jetzt haben wir viel gesprochen, ich habe viele Fragen gestellt, jetzt möchte ich den Spieß einmal umdrehen. Rehat, gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du gerne beantwortet hättest?
Ich glaube, du hast 1 Million Fragen gestellt, die ich nicht beantwortet habe, oder 1 Million Fragen nicht gestellt, die ich beantworten hätte sollen. Vielleicht eine Frage, wie man mit dem Klima hier umgeht, weil das darf man nicht vergessen. 50% der Zeit in diesem Land pro Jahr sind klimatisch sehr herausfordernd. Es ist nicht nur die Hitze, es ist auch die Feuchtigkeit. Das heißt, man verbringt dann auch sehr viel Zeit indoor. Und wenn jemand Klimaanlagen irresistent ist, dann ist es besser, man zieht nicht hierher. Weil die Klimaanlagen und die damit zusammenhängenden Schwarzschimmelbildungen in den Air-Conditioned Ducts verträgt nicht jeder und ist durchaus auch ein Krankmacher, weil die Wartung und die Services der Klimaanlagenfirmen in den privaten Haushalten sind nicht die besten. Es gibt zwar immer wieder neue Objekte, die errichtet werden, dann geht es eine Zeit lang. Nachdem aber immer billiger gebaut wird, weil die Top-Klientel der Welt, die sich jetzt die Milliarden-Investments leistet, auch hier ausgehen mit der Zeit und man immer mehr auf normale Staatsbürger zurückgreift, die weniger Geld haben, wird auch immer billiger gebaut. Und dann wird oftmals auch ganz gern vergessen, dass man ein Klimaanlagenrohr auch isolieren muss, sonst bildet sich Kondenswasser, das tropft auf die Decke, die erzeugt Schimmelbildung und das atmet dann letztlich ein. Also das ist jetzt etwas, was man vielleicht so ein bisschen aus dem privaten Haushaltsbereich erwähnen soll. Die anderen 6 Monate sind aber fantastisch. Also es gibt dann kein besseres Klima. Es ist herrlich hier zu leben. Und wenn man dann auch das Outdoor-Leben mag und in die Wüste gern fährt oder halt aufs Wasser hinaus möchte, dann bietet das Land also ein tolles Spektrum. Also durchaus auch empfehlenswert.
Du und deine internationale Erfahrung, von der können wir bestimmt profitieren als junge Unternehmer. Gibt es einen Tipp, den du uns geben könntest?
Ich glaube, es ist gut, sich unterschiedliche Geschäftsmodelle und Wirtschaftswelten anzusehen, mitzufahren mit Delegationsreisen der jungen Wirtschaft, der Wirtschaftskammer Vorarlberg, der Wirtschaftskammer Österreich, mit der Außenwirtschaft Austria. Wir haben ja doch 100 Standorte weltweit und wir haben ein Netz von 800 Mitarbeitern, die euch Unternehmer bei der Hand nehmen und wirklich in die Märkte einführen. Meine Empfehlung, das unbedingt zu nützen. Ja? Wir haben sehr viele Tipps, wir haben Lebenserfahrung, wir haben Mitarbeiter, die sprechen Dutzende Sprachen und die kommen aus diesen Kulturkreisen, die können also wirklich einen bei der Hand nehmen und in diesen Märkten auch begleiten, beraten. Und diese Weltoffenheit dann zurück in die Heimat nehmen und vielleicht beim Überdenken der eigenen Geschäftsmodelle nutzen. Es gibt ganz tolle, interessante, globale Ideen, die man in die Heimat zurücknehmen kann und vielleicht auch dazu beitragen kann, dass das eine oder andere, wie wir zu Hause arbeiten und wie wir uns selbst verwalten und wie wir unsere Unternehmen führen, durchaus auch verbessert werden kann. Und ich glaube, diese Offenheit ist das, was gerade die Jungunternehmer so auszeichnet und die Stärke und damit diese Regenerationsfähigkeit der europäischen Wirtschaft darstellt.
Danke für diesen wertvollen Tipp. Wir schließen auch mit dir das Interview ab mit einem kleinen Word-Rap. Dazu Sätze, die ich beginne, die ich dich bitte zu vervollständigen. Ich bin dankbar für...
Ich bin dankbar dafür, dass meine Eltern mir die Möglichkeit gegeben haben, schon im Alter von 4 Jahren das wunderschöne Oberösterreich zu verlassen und in die Welt hinausgehen zu dürfen. Eine zweite Sprache im Alter, wo man normalerweise vielleicht gerade eingeschult wird, lernen zu dürfen. Und diese Zweisprachigkeit im Kopf erlaubt in späterer Folge auch das Erlernen vieler weiterer Sprachen. Also diese Entwicklung im Kopf öffnet ganz einfach das Sprachzentrum und die vielen Sprachen erleichtern in späterer Folge natürlich auch den Einstieg als internationaler Unternehmer oder für den Exporteur.
Leute sagen zu mir oft,
Mr. Duracell, weil wir ganz einfach nie aufhören zu arbeiten, wie der Hase klackernd durch die Länder ziehen und immer versuchen, das Netzwerk zu erweitern. Wir leben davon und das ist eben der Wissenspool, den wir gewinnen. Wir sind jetzt nicht Mr. Google, der aus dem Internet alles bezieht, sondern wir beziehen unser Wissen, unsere Erfahrung durch ein persönliches Netzwerk von Unternehmern und von Freunden, die wir durch unsere Offenheit gewinnen, die wir hereinlassen in unsere privaten Haushalte, an uns binden emotional, woraufhin sie einen wesentlich mehr Informationen geben, Hintergrundinformationen geben über deren Beruf, über deren Arbeitgeber, über ihre Lebenserfahrungen, über ihre Branche, in denen sie arbeiten. Und dieses Wissen sehen wir als Pool und Netzwerk, Drehscheibe in der Vermittlung hin zu den österreichischen Unternehmern. Das heißt, bitte zu mir kommen, wir kennen praktisch in allen Branchen jemanden, der uns weiterhilft.
An Dubai fasziniert mich?
Das Multikulturelle, 200 Nationalitäten, die hier leben, prägen diese Stadt. Es gibt keinen Rassismus oder Nationalismus. Hier wollen eigentlich alle in Frieden und Ruhe leben. Alle Religionen der Welt sind willkommen. Natürlich gibt es jetzt den Einheimischen, der gewisse Vorteile genießt, der halt gefördert wird, der steuerbefreit ist, der sehr vieles geschenkt bekommt. Die restliche Welt muss sich hart erarbeiten. Aber es dürfen sich alle gleichermaßen hart erarbeiten und zum Aufbau dieses Landes beitragen. Und da gibt es keine Diskriminierung. Und ich finde das eigentlich sehr faszinierend.
Das würde ich mit meinem Wissen heute rückblickend anders machen?
Ich muss ehrlich sagen, wir haben ein wahnsinnig tolles Leben als Wirtschaftsdelegierte der Außenwirtschaft Austria. Es ist einer der schönsten Berufe, den man sich vorstellen kann. Es ist vielleicht weniger lustig, 17 Mal im Leben zu übersiedeln und alles einzupacken und wieder auszupacken. Man sagt, 5-mal übersiedeln ist einmal abbrennen. Wir haben Gott sei Dank ganz tolle Spediteure, die uns immer sehr gut eingepackt haben und eigentlich unser Leben mit uns mitgenommen haben, weil wir leben nun einmal nicht in Österreich, sondern wir leben und arbeiten im Ausland. Und nur wenn man sich
zur Gänze diesem Auslandsposten auch widmet und eintaucht in diese Kultur, kann man erfolgreich sein. Wir sind nicht erfolgreich, wenn wir immer darüber nachdenken, wann wir denn endlich bitte, bitte wieder in die Heimat zurück dürfen, zum nächsten Heimaturlaub und zum nächsten Familiengeburtstag bei der Großmutter. Es ist zwar schön, die zu sehen und wir machen das auch fallweise, aber eigentlich leben wir in diesen Zielmärkten, in die uns die Wirtschaftskammer gesandt hat und bauen dort unser Familien- unter Anführungszeichen Netzwerk auf. Und das lässt uns in diese Gesellschaften eintauchen und all diese Weisheiten, die ich gerade in der letzten Stunde von mir gegeben habe, auch tatsächlich erleben.
Mein schönster Erfolgsmoment war,
wie wir jetzt gerade vor 2 Wochen eine Kombination aus einer Wirtschaftsdelegation mit 130 Teilnehmenden, einer Wirtschaftskonferenz mit 330 Teilnehmenden und einen Österreich-Tag auf der Expo mit 300 Teilnehmenden und dazwischen noch einen Abendempfang, / österreichischer Nationalfeiertag mit 450 Teilnehmenden überlebt haben.
Diese Persönlichkeit fasziniert mich.
Ich bin fasziniert von der Eloquenz von unserem Präsidenten Harald Mara. Seine Vielseitigkeit in den einzelnen Funktionen, in denen er tätig ist, aber auch vor allem seine Begeisterungsfähigkeit, mit der er kommuniziert und mit der er Unternehmen motiviert, mit ihm auf die Auslandsmärkte zu gehen.
Diesen Tipp für 2022 möchte ich den jungen Unternehmern mitgeben.
Raus aus dem gedanklichen Lockdown, hinaus in die Welt, unser Netzwerk nützen und in den Ländern, wo offene Volkswirtschaften und internationaler Handel wieder uneingeschränkt möglich ist, in diese Länder gehen, Wirtschaftsmissionen begleiten, die wir organisieren und auf diese Art ein globales Netzwerk aufbauen und damit sozusagen über diesen Tellerrand hinausschauen.
Ihr findet mich und meine Arbeit.
Wir werden es verlinken, denke ich.
Vielleicht besser verlinken. Ich würde mal sagen www.wko.at und dann durchklicken auf Außenwirtschaft Austria. Wir sind leider ein bisschen weit unten in den Links auf der WKO.at-Seite. Aber jedenfalls per E-Mail am besten immer erreichbar unter abudhabi@wko.at beziehungsweise mir folgen auf meinem LinkedIn-Account Richard Bandera. Ich habe doch mehrere tausend Follower mittlerweile und versuche immer wieder Interessantes über meine Länder, meine Region oder Wissenswertes zu wirtschaftspolitischen Themen bekannt zu machen und vielleicht kann man das eine oder andere ja für sich selbst mitnehmen. Die Expo 2020 geht noch bis März 2022, also wir haben noch 3,5 Monate vor uns und es ist absolut eine Reise wert. Wir haben hier von 185 Ländern Nationen-Pavillons, sehr sehenswert. Wir haben 3 fantastische Themen-Pavillons der Vereinigten Arabischen Emirate. Österreich selbst ist im Sektor Opportunity und hat einen sehr, sehr schönen Pavillon, der wirklich die Nachhaltigkeit lebt, wo wir 53 österreichische Innovationen auch darstellen und vorstellen. Und ich würde jedem empfehlen, sich ein paar Tage Zeit zu nehmen und vielleicht nach dem Jahreswechsel herüberzukommen und einfach in diese arabische, aber zugleich internationale Welt einzutauchen und sich Ideen zu holen. Wir können gern dabei begleiten. Es gibt etwas, das nennt sich Austrian Walk of Fame, auch auf YouTube zu finden, wo ich erzähle, wo 14 Pavillons mit 21 österreichischen Technologien ausgestattet sind. Man kann die alle abgehen und besuchen und sich Ideen holen und wir begleiten gerne dazu bzw. geben auch Einblicke in unseren Pavillon. Also bitte nützt diese Chance, es ist absolut wert.
Spannend. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch, Richard. Das waren sehr interessante Einblicke, sogar für mich auch noch. Und ich bin schon eine Weile hier in dieser einzigartigen Kulisse im Souk Madinat, richtig? In Dubai. Bleibt gespannt, liebe Mitglieder. Bald melden wir uns wieder mit der nächsten Folge von Zuhören. Euer René.